Was sagt man bei euch am Anfang? Moin. Hamburger Slang. Also bei uns sagt man immer, Gnade sei mit euch. Die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes. Okay, ich bin in meiner Gemeinde einer von mehreren Pastoren. Das ist sehr schön, weil das sind meine alten Freunde. Also wir kennen uns fast schon 20, 30. Mein Kollege der war 14, als ich in der Teestube war. Da war ich 18. Und dann ist er in einem Abend hinten in dem kleinen Kabäuschen, wir haben da so einen kleinen Gebetsraum gehabt, zum Glauben gekommen. Das ist so unsere Geschichte. Es ist schon Wahnsinn, wenn man überlegt, er ist jetzt 50 geworden, ja? 14, 50. Also so lange Beziehungen. Wir hatten uns zwischendurch, waren wir in verschiedenen Gemeinden, aber wir sind jetzt seit 18 Jahren in dieser Gemeinde. Und davor die Jahre war eben dieses Projekt, von dem ich erzählt habe, der Pulverturm, das heißt so, da war die Stadtmauer und ne, da haben sie ihre Waffen gelagert. Aber das war dann ein ganz eigenes 13-jähriges Projekt mit wirklich jungen Erwachsenen, Jugendlichen ab 18, mit Kneipe, mit Pizzeria, lecker Pizza, eine der besten in der Stadt und solche Sachen, ja, und Kulturprogramm. Und da startete unsere Reise, wo wir dachten, es gibt da noch mehr, das Leben muss doch Gestalt kriegen. Endlich Leben haben wir das genannt. Als der Pulverturm zu Ende war, das ist so oft so. Nach 13 Jahren waren die alle älter geworden, ja wirklich. Und sie hatten plötzlich Familie, Kinder, Hausbau, keine Ahnung, neuer Arbeitsplatz. Es war einfach die Luft raus, da ging nicht mehr so viel. Wir haben es traurig, aber es bewusst beerdigt und gesagt, das müssen neue, jüngere Leute jetzt weitermachen. Die gab es nicht. Und so starb ein wunderschönes Projekt. Und was blieb, war aber diese Gruppenarbeit. Und die hat sich dann über Deutschland weiter ausgebreitet. Also viele Gemeinden in Deutschland haben das gemacht. Wir haben über 20.000 solche Arbeitsbücher verkauft. Das heißt, das haben 20.000 Menschen irgendwie so ein Ding in der Hand gehabt. Ob sie das alle dann in der Gruppe gelesen haben, kann ich nicht sagen. Aber es drückt aus, es ist eine Sehnsucht da gewesen, dass haben zu wollen. Und ich habe von einigen von euch gehört, die haben das auch schon erst mal einige Jahre auf dem Schreibtisch oder im Bücherregal liegen gehabt und dann angefasst und gesagt, jetzt passt es. Und das, was wir entdeckt haben, ist, das Leben hat Höhen und Tiefen. Es ist normal, das ist jetzt keine Krise, sondern das Leben führt uns durch schwierige oder leichtere Phasen. Und wir brauchen in dieser Zeit mehr oder weniger gute Unterstützung. Wir haben dann später eben, wie gesagt, diese Seelsorgearbeit entwickelt. Das heißt, wir haben dann Menschen gehabt, die haben gesagt, das ist mein Ding, ich kann andere Mut machen, ich kann sie begleiten. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, ob ihr sowas organisiert. Eigentlich ist das schöner, wenn man es einfach macht, wenn man einfach so jemanden sieht und sagt, ich habe das Gefühl, du siehst so traurig aus, wie geht's dir gerade? Und dann kommt man so ins Gespräch und dann entwickelt sich ein ermutigender Augenblick. Manchmal braucht es einfach mehr Anlauf, manchmal braucht es auch mehr Zeit. Es geht da nicht so zwischen Tür und Angel hier beim Kaffee trinken. Und dann braucht es auch den Raum dafür. Und so entwickelt sich so ein Angebot in einer Gemeinschaft, dass Menschen sagen, wir stehen bereit, wenn jemand Begleitung braucht, wir sind da. Wir haben in diesen Jahren etwas gelernt. Und das ist, glaube ich, das will ich ein bisschen weitergeben heute. Es ist entscheidend, in der richtigen Haltung da miteinander zusammen zu sein. Die Gefahr ist ja immer, dass es gibt die Retter der Nation, ja, die sagen, ich habe Zeit, ich helfe dir und sind bereit. Aber die Gefahr ist, dass sie die Hilfe anbieten, die der andere gar nicht braucht oder will. Und es gibt die Menschen, die sagen, ich schaffe das schon alleine, brauche keinen, ich kriege das so hin. Und beides hat seine Schwierigkeiten, weil beides ist etwas zu viel von etwas, was an sich richtig und gut ist. Der eine sagt, ich will helfen, klar, ist gut. Und der andere sagt, ich bin so stark, ich brauche keine Hilfe. Was nervst du mich? Ja? Also beides ist an sich richtig. Nur es gibt Augenblicke, wo man diese Position verlassen muss. Also wir haben entdeckt, dass diese starren Rollen, einer ist hilfsbedürftig und einer braucht Hilfe, im Leben sich umkehren können. Das kann ganz schnell wechseln. Und der stärkste Mann kann plötzlich zusammenbrechen. Ich habe viele Männer kennengelernt, die jetzt so im späteren Alter, ab 40, 50 kommt das so, bei euch wahrscheinlich auch, dann irgendwann werden sie doch etwas dünnhäutiger in der Arbeit. Und plötzlich sagt irgendjemand, ich fühle mich so müde, es geht nicht mehr so wie immer, Erschöpfungserscheinung, und plötzlich irgendwann der Burnout, das ist das Wort, das man dafür heute nimmt, was immer da alles hintersteckt, überdreht, zu viel gemacht, immer in der Spule gewesen, nie wieder rausgekommen. Und sie gehen dann in die Klinik. Das ist dann leider zu spät. Also man hätte diese Alarmsignale früher sehen sollen. Aber spätestens mit dem Herzinfarkt wachen meistens die Männer auf. Die Frauen haben es leichter, die haben es wirklich leichter. Das ist medizinisch so in der Forschung, dass die viel früher zum Arzt gehen, dass die viel früher etwas merken, dass sie sich besser spüren können und darum viel sensibler sind für die Situation, wenn sie mal um Hilfe bitten. Wir haben entdeckt, dass diese Situationen unter dem Wort Seelsorge gar nicht gut zusammengefasst sind. Kirche hat das Wort Seelsorge erfunden. Ich weiß gar nicht, ob ihr das wisst, dass das Wort Seelsorge in der Bibel gar nicht vorkommt. Das gibt es gar nicht. Ist euch das klar? Wenn wir in der Bibel lesen, da steht sogar, Seelsorge ist verboten. Ihr müsst jetzt ein bisschen protestieren. Halt, das kann nicht stimmen. Also ich sage mal ganz genau, es steht eine Stelle in der Bibel, da steht, wenn ihr euch um eure Seele sorgt, also das Wort steht da so, in der Bergpredigt hat Jesus das erwähnt, dann macht euch keine Sorgen, denn der Vater im Himmel wird für euch sorgen. Also erstaunlich ist, dass die einzige Stelle, es gibt noch eine andere, wo dieses Wort auftaucht, sich um die Seele sorgen, da steht dann griechisch um die Psyche würden wir heute sagen, in Hebräisch ist das eben nicht einfach was Inneres im Menschen, sondern wenn ihr euch um euer Leben sorgt, wird eigentlich da wörtlich auch übersetzt, dann macht euch keine Sorgen, der Vater im Himmel wird für euch sorgen. Also da hat er eigentlich schnell abgebügelt, Seelsorge braucht ihr nicht, Gott macht das schon. Okay, und die zweite Stelle, Petrusbrief, kennt ihr das? All eure Sorge werft auf ihn. Auch da wird jetzt nicht gesagt, sucht ihr einen Seelsorger und besprecht die Dinge, sondern die Sorge gehört zu Gott. So, es ist ein bisschen verwirrend, ne? dass so krass abgebügelt wird. Wie kommen denn dann die Christen auf die Idee, also die späteren, die über die Jahrhunderte sich entwickelnde Christenheit, dass es sowas wie Seelsorge geben möge? Diese Geschichte erzähle ich euch heute nicht, aber sie ist passiert. Also das Wort Seelsorge ist erfunden worden, Seelsorge ist eingeführt worden und in der Regel hat es der Pastor gemacht. Ist das bei euch auch so? Nee, ne? Also ihr kennt den Namen Seelsorger. Früher hießen Pastoren und in vielen Gemeinden sind die immer noch die Seelsorger. In der Zeitung steht oft, der Seelsorger XY hat geredet, getan, gemacht. Also es ist ja wie eine Art zweiter Name für Pastor geworden. Das ist auch sehr erstaunlich. Und das Bild dahinter, das kennt ihr alle. Das ist dieses Bild von dem guten Hirten, der sich um sein Schaf kümmert, der hinterhergeht, das Schaf sucht, findet, auf den Arm nimmt, kuschelt und nach Hause bringt und sagt, toll, ich hab dich wieder. Also das ist so das Bild, das wir bei Seelsorge entwickelt haben in der Kirche. Ich möchte euch ein neues Bild heute vor Augen malen, das viel stärker auf alle gilt, für alle gilt. Und ich möchte euch Seelsorge für selbstbewusste Menschen heute vorstellen. Seelsorge für Selbstbewusste. Denn mit diesem Schafmodell da, dann muss man erstmal verzweifelt in irgendeinem Busch hängen und verloren sein, das Gefühl haben, es geht gar nichts mehr. Und dann muss man blöken und dann kommt vielleicht ein Seelsorger. Eine ganz blöde Position als Schaf, das will keiner. Und wer will schon zugeben, dass er sich gerade da verrannt hat? Also, ich brauche keine Seelsorge. Ich komme da schon irgendwie raus aus diesem Busch, ich schaffe das schon irgendwie. Also es ist eine blöde Position. Und darum sage ich, wenn wir das mit Seelsorge verknüpfen, das Schaf da im Busch, und dann kommt dann der starke Retter und sagt, hallo, ich kann dich ja mal rausholen, ich bin gut. Und du armes Schaf, ja, hast dich verrannt. Also wer fühlt sich schon gerne so? Niemand. Und darum lade ich euch ein, wirklich den Begriff nochmal neu zu definieren. Seelsorge ist etwas für selbstbewusste Menschen. Nicht einfach selbstbewusst im Sinne von, ich kann jetzt zugeben, dass ich ein armes Schaf bin. Das ist auch selbstbewusst, sondern Menschen, die sich um ihre Seele, und dazu gehört Leib und Seele, also der ganze Mensch, das, um dein Leben. Menschen, die sich um ihr Leben kümmern, das sind Seelsorger. Das wäre mein neuer Vorschlag, die Seelsorge zu definieren. Du bist ein Seelsorger, wenn du sagst, ich achte auf mich und ich sorge für mich, ich weiß, ich brauche was im Leben, ich sorge dafür, dass ich das kriege. Ich arbeite an mir, ich entwickle mich. Das ist der Seelsorger oder die Seelsorgerin. Ihr braucht gar keinen Hirten für so einen Seelsorgeakt. Ihr seid ja selbst für euch da. Und ihr braucht natürlich Gott. Das ist dieser biblische Hinweis. Eure Sorge werft auf Gott, natürlich. Und ihr braucht auch noch einen Mutmachpartner, eine unterstützende Person. Aber wehe, die macht euch Vorschläge, wie ihr es zu machen habt. Die soll euch nicht sagen, wo ihr lang gehen sollt. Ihr seid selber Seelsorger für euch. Die soll euch schlicht und einfach Mut machen, dass ihr sagt, ja, ich mache es, ich gehe diesen Weg. Und sowas braucht man definitiv. Meine Frau sagt immer, ich brauche eine Gang. Ja, also das heißt, ich brauche einfach ein paar Leute um mich herum, die so ein bisschen die Energie anheizen, dass ich das, was ich so richtig gerne will, auch wirklich umsetze. Und diese Sehnsucht nach einer Clique, ja, so einer Gang, die einem Unterstützung gibt, das sind die Mutmachpartner, die jeder im Leben braucht, aber bitte doch keine Vorschriftenmacher, keine, die immer nur kuscheln und sagen, und puckern. Das ist ja auch mal schön, aber ich will das jetzt mal runterfahren und sagen, ich muss das lernen, für mich selbst zu sorgen und das ist der eigentliche Akt. Mündige Menschen, die selbstbewusst sagen, ich bin ein Mensch, der sich für sich selbst, also für sich selbst kümmert und der sich selbst bewusst wahrnimmt, eben rechtzeitig zum Arzt geht, rechtzeitig die Freundin oder den Freund anruft und sagt, ich brauche mal ein bisschen Mut, kannst du gerade mal vorbeikommen oder kann ich mal kommen? Also dieses selbst für sich verantwortlich werden, das haben wir entdeckt. Das ist eigentlich die neue Kultur, die in unserer Gemeinde sich über Jahre weiterentwickelt hat. Also weg von der Kümmergemeinschaft zu einer Gemeinschaft von selbstbewussten Menschen, die für sich aufstehen und sagen, ich weiß, was ich will, ich hole mir die Unterstützung, die ich brauche, ich suche mir meine Gang, ich will wachsen, ich bin hier noch nicht fertig und ich weiß, da sind viele Dinge, da brauche ich auch Trost, aber ich brauche sie, weil ich sie will, weil ich mich drum kümmere. Ich habe das mal genannt, das ist ein Fremdwort erst, aber ihr kennt es vielleicht, das ist das Charisma der selbstbewussten Trostbedürftigkeit. Nochmal, das Charisma, eine Gnadengabe, auf Hebräisch, griechische Wort für Gnadengabe, eine Geistesgabe Gottes ist es, dass du selbstbewusst sagst, ich bin ein trostbedürftiger Mensch. Ich brauche Trost, das ist jetzt das neue Schlüsselwort. Man kann auch sagen, ich brauche Mut, ich brauche Unterstützung und ich brauche noch was anderes, ich brauche Herausforderung. Kennt ihr das auch? Deine Frau hat mich gestern aufgefordert zu einem Battle, die ist auch so ein Battle-Typ, ne? Also sie hat mich sofort herausgefordert und gesagt, ja, nehme ich an. Also das ist so ein Menschentyp, den ich gerne mag, weil ich war der Erste, das erste Kind, also der Älteste, immer, darunter kamen immer die Jüngeren. Und mein kleiner Bruder hat immer mit mir gekämpft, 4 Jahre jünger, und sagt, ich kann, was du kannst, ich bin stärker. Also ich musste immer kämpfen, ja. Also da habe ich gelernt, okay, ich muss hier battlen, ja. Also kämpfen ist sozusagen, der Erste muss seinen Platz verteidigen. Also wenn du schon so groß wirst, machst du das auch dein Leben lang weiter. Das ist so ein Muster. Das ist nicht immer gut, aber so kommst du eben auf die Welt, ja. Wer sucht sich seine Geschwister aus? Ich will damit ausdrücken, mich kriegst du am Ende immer herausgefordert, wenn du sagst, wollen wir kämpfen? Wollen wir was Neues? Wollen wir eine Sache machen, die ein bisschen überfordert? Ja, eine Überforderung, super. Also das ist so, wo ich anspringe. Andere springen auch andersrum an, ja? Also ich will nur ausdrücken, das ist bei jedem sehr verschieden, aber jeder muss genau das herausfinden. Wo springe ich an? Also selbstbewusst heißt, ich bin mir meiner selbst bewusst. Ich verstehe mich besser. Ich habe verstanden, wie ich funktioniere, wie ich ticke, wo ich richtig in Form komme und wo ich von abgeturnt werde. Das gibt es auch. Ja, auch das ist sehr verschieden. Manche Menschen mögen das sehr langsam und sagen, mach nicht so schnell, fahr mich langsam hoch. Ja, also ganz kleine Schritte. Wir haben unsere endlich Lebengruppenarbeit so einen schönen Slogan, der heißt, wie heißt der, mit möglichst kleinem Schritt an der Amygdala vorbei. Kennt ihr das? Amygdala, nicht gehört, ist so ein Fachwort für das Alarmzentrum in unserem Gehirn, die Amygdala. Das sind die Leute, die Panikanfälle kriegen können. Also es ist eine interessante Störung, die kommt immer mehr, also die unspezifische Angststörung oder die Panikstörung. Das liegt wahrscheinlich an unserer unruhigen Umwelt hier, dass unser System so hochfährt. Und das kann sich manchmal zu einer echten Angststörung entwickeln. Und das ist die Amygdala, die feuert dann. Die gibt dann Gas und sagt, Achtung, Gefahr, und es bricht eine Panik aus. Und das ist bei jedem Menschen vorhanden, hier verschieden sensibel. Und jetzt gehst du, um deine Amygdala nicht zu erschrecken, gehst du auf Zehenspitzen. Ich habe übrigens eine kleine Achillessehnen-OP hinter mir, darum sitze ich hier so bequem auf dem Stuhl, ne? Also das ist, weil ich noch nicht so gut laufen kann. Du gehst auf Zehenspitzen, möglichst langsam, ohne dass die Amygdala das merkt, machst du was anders als sonst, ja? Und darum machen wir 12-Schritte-Gruppen 12 Monate lang, also ein Jahr braucht das schon, weil du so langsam an deiner Amygdala vorbeischleichst, damit die ja nicht Alarm schlägt. Die merkt sich nämlich alles. Alles, was irgendwie bisher schwierig und unangenehm war, kennt die. Und wenn du jetzt zu schnell sagst, ich mach mal alles anders, dann sagt die, nee, mach das nicht, hör auf, Gefahr, Alarm. Also der Trick ist, das ist ein Trick, den ich euch schon heute verrate, wenn du es schaffst, möglichst so langsam da an deiner Amygdala vorbeizuschleichen, dass sie es nicht merkt, dann schaffst du diese Veränderung. Ganz cooler Trick. Und ihr könnt ja auch ohne Gruppe machen, da braucht ihr keine Gruppen für. Das Spannende ist nur, dass in der Gruppe dann die anderen dich auch nochmal runterfahren, wenn der Amygdala so richtig schnell ist, ne? Da müssen die so ein bisschen beruhigen in der Gruppe und sagen, atme mal durch, es ist alles normal, kann sich wieder abregen. Also solche Effekte kann man sich selbst schlecht manchmal sagen, dann braucht man die Gruppe. Also das sind so Erfahrungen. Wir haben in der Bibel, und das will ich euch nochmal mitgeben, wir haben in der Bibel natürlich Hinweise, wie wir uns besser fördern können, wie wir uns unterstützen können, um als Menschen in schwierigen Zuständen einfach gut zu überleben. Und dafür habe ich euch mal einen Bibelvers mitgebracht, der bringt das auf den Punkt. Du wolltest ihn präsentieren, ist er da? Ich habe da zwei Übersetzungen. Das ist der Schlüsselvers aus dem 1. Korinther 14, Vers 3. Wer aber prophetisch redet, der redet den Menschen zur Erbauung und zur Ermahnung und zur Tröstung. Steht das da? Und das zweite, muss ich das lesen? Kann ich das lesen? Wenn du aber prophetische Weisungen empfängst, kannst du sie an andere weitergeben. Du kannst damit die Gemeinde aufbauen, ermutigen und trösten. Genau. Also das wäre jetzt in der neuen Definition für Seelsorger, ein Mensch, der für seine Seele sorgt, der braucht Mutmachpartner. Und hier ist die Aufgabenbeschreibung für diese Mutmachpartner. Ja? Du kannst schlecht jemanden zuquatschen mit irgendwelchen Weisheiten und sagen, mach mal, tu mal, ich sehe, wie du es machen musst, sondern der andere ist für sich selbst Seelsorger und kümmert sich um sich selbst. Der weiß, was er auch will und was er braucht und was er nicht braucht. Und du kannst ihm jetzt höchstens das Angebot machen, das hier steht. Prophetisch reden. Prophetisch reden ist oft sehr speziell verstanden. Ich weiß nicht, wie ihr darüber gelehrt werdet oder euch weitergebildet habt. Es hat sicherlich was zu tun, dass der Heilige Geist unser Denken, unser Verstehen aufschließt, auf jeden Fall. Aber der Effekt, der hier beschrieben ist, ist ja das Entscheidende. Der Effekt ist zur Auferbauung, Ermahnung oder Tröstung. Und das wollte ich mit euch genauer anschauen, denn die Begriffe, die dort stehen, das sind die spannenden Schlüsselworte. Also diese Auferbauung ist das Bild von der Baustelle, klar. Ich würde heute ein neueres, moderneres Wort nehmen. Also wir nehmen in unserem Arbeitsbuch Endlich Leben, nennen wir es Persönlichkeitsentfaltung. Ist ein neudeutscher Begriff, den man heute gerne verwendet. Dadurch werden Menschen besser sie selbst, also mehr sie selbst. Sie werden auferbaut. Und das Wort Ermahnung, das da steht, wird das in der guten Nachricht auch mit Ermahnung übersetzt? Wie übersetzen die das denn? Kannst sie aufbauen, ermutigen. Da seht ihr. Merkt ihr schon den Unterschied? Das Wort, das da steht, ist an einer Stelle in der Bibel auch genannt worden, Paraklesis steht da, Paraklet. Das ist der Heilige Geist, wird ein Paraklet genannt in Johannes 14. Das wird auch als Tröster übersetzt. Also es geht eher in die Richtung Trost spenden und Mut machen. Ermahnen auch als Bedeutung. Aber ihr merkt, es ist ganz schwer, ein Wort zu übersetzen, weil es gewisse Changierungen hat. Und wenn man das ganz wörtlich übersetzt, ist das eine Person, die zur Hilfe herbeigerufen wird. Der Paraklet, der gerufen wird, nahe zu sein. Para ist um dich herum, nah um dich herum. Und Klet heißt rufen, Klesis ausrufen. Herbeigerufene, der Herbeigerufene, der selbstbewusste, selbst für seine Seelsorgeaufgabe sich bewusste Mensch ruft jemanden herbei zur Ermutigung. Das ist der, ich hole mir meinen Parakleten. Das kann Gott sein. Und es ist eine spannende Dimension, dass eigentlich das Wort Paraklet eigentlich immer sehr stark benutzt wird für die Beziehung von Gott zum Menschen. Und das zweite Wort, das hier steht, zur Tröstung heißt es bei Luther, und da steht auch trösten, das letzte. Das zweite Wort heißt dann Paramythia. Also griechische Worte Paraklet, Paramythia. Und der Paramythia ist eigentlich jemand, der den Trost dem anderen zuflüstert. Also es ist ein bisschen Mythäen, ist so ein geheimnisvolles Raunen, Flüstern. sozusagen wie stille Post, ja, ich habe was bekommen, ich sag's dir mal weiter. Also es ist so ein Vorgang, dass Menschen göttlichen Trost sich zuraunen oder unterstützend weitergeben. Also in dem Sinne den Trost Gottes über Menschen vermittelt weitergeben. Ich übersetze euch jetzt mal mit meiner Übersetzung diesen Vers. Wer prophetisch redet, spricht zu Menschen. Was er sagt, bringt ihnen Entfaltung der Persönlichkeit. Das war diese Auferbauung, Entfaltung der Persönlichkeit. Bringt ihnen die Erfahrung göttlichen Zuspruchs und gegenseitige empathische Tröstung. Also einfühlsamen Trost. Dieses Zuflüstern drückt schon aus, ich bin dir sehr nahe, ich fühle mit dir und ich spüre, was du jetzt wirklich brauchst. Also das ist ein sehr einfühlsamer Vorgang. Ich fand diese Entdeckung, die beiden Worte nochmal klarer zu unterscheiden zwischen ermutigen und trösten, auf der einen Seite, aber auch der Mut, der von Gott kommt, und der Mut, der durch Menschen weitergegeben wird. Das sind eigentlich zwei Dimensionen einer Medaille, ja, das gehört zusammen und zugleich ist es ein Unterschied, ob du jetzt zu Hause alleine sitzt und von Gott den Trost kriegst oder ob du in eine Gemeinschaft gehst und dort den Trost zugeraunt bekommst. Ich habe euch versucht, das, was wir Seelsorge nennen, nochmal neu zu kalibrieren. Neue Idee, neuen Kontext, neue Ausrichtung. Startet doch in Zukunft bitte mit dieser Idee, dass Seelsorge nicht Aufgabe der anderen ist an euch oder des anderen an dir, sondern dass du dein allerbester Seelsorger bist. Und dann brauchst du diese Mutmachpartner, die hier Propheten genannt werden, die die Fähigkeit haben, eben nicht dazwischen zu quatschen, dich zuzulabern oder die nicht Gottes Job machen, sondern die göttlichen Trost auch, ich sag mal, von Gott her erwarten für dich, vielleicht auch eine Andeutung machen, das kann passieren. Aber dass du den göttlichen Trost erfährst, ist die eine Dimension. Und die andere ist eben, die mitfühlend dir Mut machen können. Das ist so eine Stelle in der Bibel. Ich würde gerne noch eine zweite aufrufen, dann, damit ihr mal noch mal einen Kontrast seht, aber, oder auch eine Weiterführung dieser Idee. Das ist im 1. Thessalonicher Kapitel 5, Vers 12. Da kommt noch ein drittes Wort ins Spiel. Also es geht im Zusammenhang darum, dass Christus, sagt Paulus, ist für uns gestorben, damit, wenn er wiederkommt, wir für immer mit ihm leben, ganz gleich, ob wir bei seinem Kommen noch am Leben sind oder nicht. Auf jeden Fall, bis dahin ist eure Aufgabe, die ihr jetzt hier in schwierigen Situationen zurückbleibt, macht euch gegenseitig Mut, helft einander im Glauben weiter, wie ihr es ja schon tut. Und wir bitten euch, liebe Brüder, erkennt an, die an euch arbeiten und euch vorstehen in dem Herrn und euch ermahnen. Wir bitten euch, tröstet euch untereinander, einer erbaue den anderen, wie ihr ja auch tut. Wir bitten euch aber, Brüder und Schwestern, achtet, die sich um euch mühen und euch vorstehen, im Herrn euch ermahnen. Das steht so ähnlich da, ja? Hier kommt das wichtige Wort ermahnen noch ins Spiel. Das ist eher die unangenehme Funktion der menschlichen Mutmachpartner. Wenn du dir den richtigen Mutmachpartner suchst, dann sind das auch die Menschen, die dich herausfordern. Die dir immer nach dem Mund reden, die immer nur nett sind, die immer nur trösten, die immer nur streicheln. Versteht ihr, das sind in bestimmten Situationen super Menschen. Aber für andere Phasen brauchst du eigentlich die Herausforderer. Du brauchst die Leute, die sagen, da geht noch was. Das können richtig gute Lehrer sein, das können richtig gute Freunde sein, das kann aber auch dein Ehepartner sein. Also jemand, der sagt, du lebst hier unter deinem Niveau. Da geht noch was. Ich sehe es, ich spüre es, ich wünsche dir das. Dass die hier als die Vorstände, also die für euch vorstehen, beschrieben werden. Wir müssen so ein bisschen auch diesen historischen Abstand wahrnehmen. Das war eine sehr autokratische Gesellschaft. Da gab es immer nur oben und unten. Ja? Also da gab es immer einen, der einem anderen vorstand. Wir sind heute in einer demokratischen Kultur. Das heißt, wir sind heute einander vorgesetzt, ständig. Das wechselt auch ständig. Und ich würde es nicht so streng mehr sehen wie damals, sondern ich würde sagen, es gibt immer Leute, die haben die Rolle, dich zu fordern, herauszufordern, dir ein kritisches Gegenüber zu sein. Du kannst dir die aber auch aussuchen. Du kannst auch sagen, dich nehme ich gerne und den anderen mag ich nicht in dieser Rolle. Also darum bist du selbstbewusster Seelsorger. Du arbeitest für deinen Plan, an deinem Programm, an deinem Leben. Und ich lasse da nicht jeden reinfuschen. Ich überlege mir schon, wenn ich da ranlasse. Und den lasse ich dann aber auch richtig arbeiten. Dann darf die mir auch was sagen. Und so haben wir in unserer Gemeinde im Grunde diese drei Dimensionen entdeckt und bringen sie immer wieder ins Spiel. Ich fasse nochmal zusammen. Fordern, herausfordern, ermahnen, das ist das, das uns so ein bisschen zieht, die Dimension, die uns zieht. Fördern, Mut machen, trösten, beruhigen. Und die dritte Dimension, Gott ist dir nahe. Gott ist dir wirklich direkt nahe. Er macht etwas, was kein Mensch für ihn erledigen kann. Das muss Gott selbst machen. Das ist das Paraklesis, diese Trostdimension, die von Gott direkt kommt. Diese drei Dimensionen spielen immer zusammen. Wir brauchen nicht Gott spielen für den anderen. Das ist eine große Befreiung. Wir dürfen Mutmachpartner werden. Und wir dürfen auch Herausforderer werden. Oder Grenzenzieher und sagen, bis hier noch nicht weiter. Das heißt auch ermahnen. Ja? Also wenn du mit mir hier noch nett zusammenarbeiten willst, dann ist hier die Grenze. Ich möchte euch zum Schluss noch Beispiele erzählen, damit ihr so ein bisschen ahnt, wie das im Leben sich anfühlt. Ich habe persönlich jetzt die stärkste Erfahrung von diesem göttlichen Trost erfahren, als meine Frau vor 3 Jahren die Krebsdiagnose bekam. Da saßen wir ganz betröppelt da und hatten drei Wochen, hatten wir keine Gewissheit, ob das jetzt das Ende ist oder nicht. Das ist so, die werden dir sagen, du hast Krebs, das kann man tasten und dann kriegst du eine Untersuchung und dann wird das erstmal eingeschickt und das braucht seine Zeit, eine fürchterliche Zeit. So, jetzt sitzen wir da und hatten erstmal was zu verdauen. Und in dem Augenblick konnte mir kein Mensch was sagen. Also wird schon oder steht doch in der Bibel und irgendwer erzählt mir was. Es wäre ja nicht angekommen, wieso sollte er mir da was sagen können, was stimmt, woher sollte ich das glauben können? Ich habe das ganz selten in meinem Leben, aber wenn, dann habe ich es immer wieder so erlebt, dass Gott in meinem Leben dann spricht, wenn ich nicht mehr denke. Ich bin so ein Denkertyp, ja, Brain am Arbeiten, immer alles schön klar machen da oben. Wenn ich schlafe, ne, wenn das Ding abgeschaltet ist, dann fängt Gott an zu reden. Das ist so sein Weg. Das ist ein glücklicher Weg, nur so schafft er, zu mir durchzukommen. Alles andere habe ich immer selber gedacht. Also von wegen Gott, da habe ich gedacht. Also so ist es bei mir. Ich schlief da also und dann wachte ich auf in der Nacht und dann ich hatte ein inneres Bild. Ist wie so ein Traum. Ne? Man hat einen Traum, man wacht auf, der Traum hört aber nicht auf. Das war mein Bild. Also irgendwie ging das weiter. Und dann sah ich ein ganz stilles Bild, da war eigentlich so eine Art Hecke, wie eine Dornenhecke, das war so dazwischen, da, dahinter sah ich ein riesengroßes, freundliches Gesicht, das mich anschaute. Und das war mein Traum. Kein Wort, kein Gedanke, ich hatte nur das Gefühl, es war ganz still, es war auch keine Aktion, es war einfach nur Ruhe. Ich schaute, er schaute und das war mein Trost. Ich habe das Gefühl, das war mein inneres Selbst, also das habe ich so selbst überlegt und gedacht, Gott sagt mir gerade und sagt uns beiden, ich sehe euch. Das sind Dornenhecken, das wird nicht so einfach, aber ich sehe euch. Und das habe ich am Morgen dann meiner Frau gesagt. Ich glaube, der Tröster hat uns gesagt, ich sehe euch. Und das konnte kein Mensch. Und trotzdem habe ich meinen Kollegen, dann meinen Freund, dann später nochmal gebeten. Der ist jetzt auch ausgebildeter Seelsorger, der ist also sehr erfahren. Und dann haben wir mal geredet und dann konnte ich das erste Mal weinen, weil ich musste immer stark sein. Ne? Ich musste immer bei meiner Frau daneben stehen und Mut machen. Und dann konnte ich selber einfach mal alles lassen und dann kamen die Tränen. Da merkt ihr auch, diese Funktion braucht ein Mensch, dass da jemand gegenüber einfach die Stärke hat, die ich selber gerade nicht habe. Oder ich darf mein Zusammenreißen aufhören und ich darf mal entspannen und loslassen. Danach war mein Knubbel im Bauch wieder weg und das war so ein ständiges Gefühl von Stress. Das war dann weg. Einmal geweint und weg. Ich kann gar nicht weinen. Ich habe eigentlich noch nie geweint. Ich mache das so selten. Meine Frau kann das super. Ich bin immer ganz schlecht da drin. Auf jeden Fall habe ich an der Stelle wie eine Erlösung erlebt. Ich habe einen Gegenüber, das war ein Mensch, der hat mich angesehen, hat 3, 4 Fragen gestellt und ich floss dahin. Das war schön. Also diese Mut macht Partner. Und es gibt eben auch die ermahnende Dimension, diese Herausforderungsgeschichte. Und da habe ich euch schon gesagt, ich bin so ein Typ, der springt an, wenn noch was geht, wenn noch ein Kampf zu gewinnen ist, wenn noch eine Hürde zu gehen ist und dann kriegt ihr mich, ja. Und dann muss mir einer sagen, Helge, ich habe da ein cooles Projekt, aber das schaffen wir nicht, schaffen wir es doch? Ja, wir schaffen es und dann geht's los. Also das brauche ich einfach, damit ich sozusagen meine Kraft sammle und in Gang komme. Also ich sag mal, wenn ihr wirklich diese Rollenwechsel neu definiert, also weg von der Seelsorge, wie man es denkt, hin zu der selbstbewussten Seelsorge, dann merkt ihr schon, wann braucht jeder für sich besondere Unterstützung, wann hole ich mir meine Herausforderung und wann brauche ich Gottes Trost. Das merkt ihr dann. Wenn ihr anfangt, diese Geistesgabe zu kriegen, dieses Charisma, dass ihr euch selbst bewusst werdet und eure Sehnsucht ernst nehmt, diese Wachstumssehnsucht, dass ihr reifen wollt. Wenn ihr diese Gnadengabe Gottes kriegt, das ist ein Gnadengeschenk, dann gibt es Wege, da weiterzukommen. Und das ist das Entscheidende. Niemand kann sich dieses Gnadengeschenk selber geben. Es ist manchmal zum Mäusemelken, dass ich jemand anderen nicht sagen kann, warum kommst du nicht in Gang? Warum kriegst du das nicht hin? Ich würde ihn gern schütteln und rütteln. Ich kann es nicht. Er muss es selber rauskriegen. Ich kann ihn nur möglichst wahrhaftig konfrontieren und sagen, hier, die Grenze. Und entweder er merkt die Grenze oder nicht. Und dann stößt er sich den Kopf und sagt, okay, ich habe mir den Kopf gestoßen. Was war jetzt? Geht noch was? Also was muss ich tun? Dann könnte er vielleicht wach werden. Also oft sind, wenn man sich die Köpfe irgendwann aneinander oder an irgendeiner Mauer stößt, dann wird man wach. Und dann setzt die Gnadengabe ein, es hat wehgetan, was war das? Und fängt man an. Und wer dann die Gnade Gottes hat, zu sagen, ich glaube, ich brauche göttlichen Trost in den 3 Dimensionen. Mut, Mach, Herausforderung und Kuscheltrost. Ja? Wenn wir die 3 Trostdimensionen dann kriegen wollen und uns selbst dafür öffnen, dann kommt was, dann wird was passieren. Das wünsche ich euch. Und vielleicht ist wirklich so eine Endlich-Leben-Gruppe ein richtig guter Rahmen dafür. Für manche nicht, ist völlig normal. Für manche, ihr habt drauf gewartet, ihr springt da rein und es wird abgehen. Und für manche ist das, ich habe doch gar kein Problem. Habe ich von Problemen geredet? Nein. Es ist ganz selbstbewusst, man muss selbstbewusst sagen, ich will reifen, ich will was. Ich will an einer Stelle vorwärts kommen. Das ist euer Problem, also eure Aufgabe. Und dafür kann auch eine Gruppe richtig gut sein. Es sind keine Problemlösegruppen für die armen Schafe im Busch, ja, sondern es sind die Gruppen für die selbstbewussten Menschen, die dieses Charisma der Selbstbewusstheit bekommen haben und wachsen wollen. Viel Spaß. Macht's richtig gut hier. Amen, ist schon mein letztes Wort, ja. Amen.